Noch gut 2 Wochen bis zur Wahl. Im Fernsehen laufen ja jetzt schon so die ersten Wahlduelle und diesmal ist ja besonders spannend zu sehen, welche Partei überhaupt in den Bundestag kommt.
Ja, weil mit FDP, Linke und BSW sind gleich 3 Parteien, die wegen der 5%-Hürde zittern müssen. Und wir schauen heute mal, wie auf Social Media versucht wird, noch Stimmen zu sich zu ziehen, so in letzter Minute, und wer damit am erfolgreichsten ist.
Herzlich willkommen zu unserem Wochenrückblick der Woche. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Julika Kott. Diese Woche sprechen wir unter anderem noch über die USA. Trump hat diese Woche mal wieder für ziemlich viel Empörung gesorgt, wegen seinem überraschenden Plan für Gaza und wegen den Zöllen, mit denen er jetzt auch der EU droht. Außerdem bringen wir euch noch einen kleinen Recap der Grammys mit. Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Beim ersten Tagesschau-Post geht es um die Pille danach. Der Bundestag hat nämlich beschlossen, dass Frauen, die vergewaltigt oder sexuell missbraucht wurden, ab jetzt nicht mehr selber für die Pille danach zahlen müssen, sondern die Kosten übernehmen die Krankenkassen. Bisher war es ja so, dass die Pille danach nur für Frauen unter 22 übernommen wurde. Und das wurde jetzt eben geändert. Und das Ganze kam einigermaßen überraschend, weil sich die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP für dieses Gesetz jetzt nochmal zusammengetan haben, um das durchzubringen.
Ja, Frauen und Sozialverbände, die haben diese Kostenübernahme schon voll lange gefordert. Die Pille danach kann man sich in der Apotheke rezeptfrei holen, aber meistens kostet die halt so zwischen 16 und 35 Euro, je nach Anbieter. Unter dem Insta-Post kam total oft diese Frage, wie das überhaupt funktionieren soll. Also ganz simpel gesagt, wenn man als Frau zum Beispiel jetzt vergewaltigt wurde, wie erfährt das die Krankenkasse, um dann die Kosten der Pille zu tragen? Diese Frage hat uns auch total beschäftigt und das wollten wir unbedingt checken und haben richtig viel gesucht. Aber wir haben einfach keine Infos dazu gefunden und haben uns dann entschieden, wir rufen einfach mal bei einer großen Krankenkasse an und fragen die mal direkt, so in der Presseabteilung. Die konnten uns aber auch keine Auskunft geben. Also die haben irgendwie gerade noch keine Infos darüber, wie es dann wirklich in der Praxis aussehen kann. Also deswegen, darauf können wir euch jetzt leider keine Antwort geben.
Im zweiten Tagesschau-Post geht es auch nochmal um eine Abstimmung aus dem Bundestag. Und zwar wurde noch was beschlossen, nämlich dass Frauen, die ab der 13. Schwangerschaftswoche, also nach dem 3. Monat, eine Fehlgeburt haben, in Zukunft Anspruch auf Mutterschutz haben.
Ja, warte mal, das muss man vielleicht mal ganz kurz runterbrechen, weil Mutterschutz ist ja normalerweise der Zeitraum, wo eine schwangere Person nicht arbeiten muss. Das sind dann in der Regel 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen danach. Und in der Zeit ist es eben gesetzlich geregelt, dass die Person nicht arbeiten muss, habe ich ja schon gesagt, aber auch weiterhin Geld bekommt und auch nicht gekündigt werden kann. So, und durch diese neue Gesetzänderung haben Frauen diesen Schutz auch dann, wenn sie eine Fehlgeburt hatten. Das war früher erst bei Fehlgeburten ab der 24. Schwangerschaftswoche so, also erst nach dem Ende des 6. Monats. Ab jetzt sind es dann halt eben nach 3 Monaten. Außerdem ist die Dauer vom Mutterschutz gestaffelt. Heißt also, je später die Fehlgeburt ist, desto mehr Mutterschutzzeit bekommt man dann. Wenn die Frauen aber arbeiten wollen, dann dürfen die das natürlich auch.
So oder so ist das was ganz Besonderes, weil diese Gesetzänderung, die ist aus einer Petition entstanden. Es wird ja oft gesagt, dass so Petitionen gar nichts bringen, zumindest höre ich das häufiger, außer vielleicht halt Medienaufmerksamkeit oder so. Aber in dem Fall hatten eben 70.000 Menschen unterschrieben. Das hat jetzt 3 Jahre gedauert und jetzt ist tatsächlich diese Gesetzesänderung beschlossen. Und das ist schon natürlich auch wirklich ein bedeutendes Thema für richtig viele Menschen. Das war mir tatsächlich selber gar nicht so klar, dass fast jede 3. Frau in Deutschland eine Fehlgeburt erleidet. Also das ist echt, ja, wirklich ein riesengroßes Thema. Fehlgeburten sind keine Seltenheit. Und es ist gut, dass da, ja, viel Aufmerksamkeit jetzt drauf gekommen ist, dass ich sogar was ändern konnte.
Auf Platz 3 und 5 geht es um die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD im Bundestag und die ganzen Proteste, die danach gefolgt sind. Wir holen euch jetzt nochmal ab. Also, letzte Woche hatte Friedrich Merz im Bundestag ja diesen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik eingebracht und der ist mit AfD-Stimmen bestätigt worden. Viele werfen Merz vor, damit die sogenannte Brandmauer zur AfD eingerissen zu haben. Aber die Abstimmung über das Gesetz dazu ist ein paar Tage später gewesen und die ist gescheitert. Es ist am Ende aber super knapp gewesen. Also im Bundestag haben 338 Abgeordnete für das Gesetz gestimmt, 349 dagegen und 5 haben sich enthalten. Zum Teil hat es an der CDU selbst gelegen, weil in Merzes eigener Fraktion einige Abgeordnete nicht abgestimmt haben. 12 waren das, um genau zu sein. Bei der FDP haben am Ende sogar 23 Stimmen gefehlt und auch beim BSW haben einzelne Stimmen gefehlt. Die AfD hat zugestimmt, was jetzt auch nicht sonderlich überraschend ist. Die Linke, SPD und Grüne waren natürlich dagegen.
Genau, nochmal zur Wiederholung von letzter Woche. Das Gesetz hätte vermutlich an der Realität gar nicht viel verändert, weil es einfach nicht durch den Bundesrat gekommen wäre. Aber wir sind ja im Wahlkampf und im Wahlkampf sind eben auch Symbole wichtig. Deswegen gucken wir nochmal ganz kurz, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Parteien? Ich hatte ja letzte Woche schon kurz gesagt, dass das für die Union ein Problem sein könnte, weil sie auf der einen Seite die Leute verschreckt haben könnte, die eine Zusammenarbeit mit der AfD problematisch finden. Das sind laut ARD Deutschlandtrend etwa 60% der Deutschen. Und auf der anderen Seite, die aber auch abschreckt, die eine härtere Asylpolitik wollen, das sind 67%, weil die haben ja jetzt gesehen, dass die Union das nicht umsetzen kann und eben dann doch Abweichler hat und so. Aber ja, in der Realität sieht es jetzt aber davon so aus, als würde die Union tatsächlich leicht profitieren können in den Umfragen. Vielleicht setzt sich da das Narrativ durch, was die CDU auch bei ihrem Parteitag Anfang der Woche groß präsentiert hat, dass nämlich die Union nicht nur redet, sondern eben wirklich jetzt einen anderen Kurs als Merkel durchzieht. Und eben da so eine Abstimmung halt wirklich das Zeichen dafür war, dass sie jetzt wirklich was machen.
Und dass Merz ein Macher ist auch.
Genau.
Also das ist, ihn nochmal so persönlich. Botschaft. Ja, ja. Es ist aber auch total interessant, wie die anderen Parteien darauf reagieren. Die Grünen haben selbst einen 10-Punkte-Plan vorgelegt, der auch Verschärfungen der Asylpolitik fordert. Robert Habecks drei Hauptforderungen. Das sind, dass die Sicherheitsbehörden, wie zum Beispiel die Bundespolizei, mehr Personal und mehr Befugnisse bekommen, dass die Haftbefehle, die schon existieren, auch konsequenter durchgesetzt werden. Und dritter Punkt, dass an den EU-Außengrenzen irreguläre Migration stärker verhindert wird. Der Unterschied zu Merz ist dabei, dass Habeck nicht die deutschen Grenzen dicht machen will und damit die Zusammenarbeit mit den anderen Ländern der EU nicht gefährden will. Außerdem will er, dass die Reform vom europäischen Asylsystem auch umgesetzt wird, was die Union bis jetzt noch blockiert. Also man kann schon sagen, da gibt es schon große Unterschiede zum Vorschlag der CDU-CSU.
Genau, auch die FDP hat noch einen eigenen Migrationspakt der Mitte vorgeschlagen, wie sie ihn nennen. Inhaltlich ist er relativ nah an dem Gesetz der Union, mit dem großen Unterschied, dass die FDP die Parteien der Mitte, also Union, SPD und Grüne, dafür gewinnen will. Aber an dem scheinen weder die SPD noch die Grünen interessiert zu sein. Und die Linke positioniert sich ja gerade eher als die einzig größere Partei, die eben gar keine Verschärfung plant und zum Beispiel eher auf bessere Integration setzt und so. Die Linken, das finde ich ganz interessant, die steigen dadurch jetzt oder vielleicht dadurch in Umfragen ganz leicht. Im ZDF-Politbarometer stehen sie jetzt gerade bei 6%. Vor ein paar Wochen sah es tatsächlich ja noch so aus, als würden sie niemals über die 5%-Hürde kommen und als wären sie völlig am Boden. Mhm. Also da scheint so dieser insgesamt ja Rechtskurs, der in Deutschland gerade relativ stark läuft durch die Forderungen der Verschärfung der Migrations- und Asylpolitik, dass das dann halt so einer linken Partei so ein bisschen Profit bringt, wobei es auch echt ein niedriges Niveau ist, muss man sagen.
Muss man sagen, und es ist ja auch irgendwie so, Umfragen sind ja so Momentaufnahmen und da gibt es ja auch so einen Fehlerbereich noch, in dem sich das bewegt. Also kann man ja vielleicht nicht so viel draus lesen. Was die Brandmauer-Diskussion vor allem aber auch ausgelöst hat, das sind riesige Proteste. 10.000, man kann sogar, glaube ich, sagen 100.000 Menschen sind in ganz Deutschland auf die Straße gegangen, um gegen diese gemeinsame Abstimmung mit der AfD zu demonstrieren. Allein in Berlin hatten sich laut Polizei um die 160.000 Demonstrierende vor dem Reichstagsgebäude versammelt. Die Menschen haben generell gegen den Rechtsruck demonstriert und fordern aber insbesondere, dass die Brandmauer gegen die AfD erhalten bleibt.
Genau, nicht nur in Berlin waren die Leute auf der Straße, sondern auch in vielen anderen Städten. Zum Beispiel in Hamburg waren es laut Polizei 65.000 Menschen, in Stuttgart 44.000, in Köln 16.000, in Leipzig 10.000 und so. Und auch in ganz vielen kleineren Städten sind richtig viele Leute auf die Straße gegangen.
Ich finde, was man bei dem 10-Punkte-Plan und bei dem Migrationspakt der Mitte der FDP irgendwie sieht, ist, dass die Parteien jetzt schon irgendwie an die Zeit nach den Wahlen denken und so versuchen, weil ich meine, die haben ja, keine Partei hat eine absolute Mehrheit, die werden irgendwie miteinander klarkommen müssen und deswegen habe ich schon den Eindruck, dass sie sich darauf vorbereiten, auf mögliche Koalitionen, also dass das schon im Hintergrund mitschwingt.
Voll. Das ist ja auch so ein bisschen das Gefährliche gewesen, als Merz vor 2-3 Wochen gesagt hat, dass er keine Kompromisse mehr eingeht, weil
am Ende
ist halt unser Politiksystem auf Kompromisse ausgelegt. Deswegen ist es so eine bisschen schwierige Ansage, die vielleicht, also die ja auch sehr hart kritisiert wurde.
Ja.
Und ich persönlich, aber das ist jetzt nur meine eigene Meinung, weil jetzt ja, glaube ich, viele wirklich so in diese heiße Phase kommen, wo sie sich überlegen, wen wähle ich denn jetzt wirklich, was will ich denn eigentlich? Man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt ja das Wort Agenda-Setting. Eben so die Frage, welches Thema wird in den Medien gerade sehr viel besprochen? Mhm. Welches Thema platzieren vielleicht Politiker auch bewusst ganz nach vorne? Und es ist natürlich klar, dass durch diese Attacke in Aschaffenburg jetzt das Thema Migration, Asylpolitik, auch Sicherheit und so nochmal vorne steht. Wir haben darüber ja auch letzte Woche nochmal mit einem Migrationsforscher geredet, der so ein bisschen diese Verbindung zwischen Sicherheit und Asylpolitik auch nochmal in Frage gestellt hat. Generell die Frage, wie sicher ist Deutschland? Ist es wirklich so unsicher, wie es gerade gezeichnet wird? Es ist natürlich jedem freigestellt, aus welchem Thema man die Wahlentscheidung trifft. Und am Ende treffen wir halt eine Wahlentscheidung für 4 Jahre, wo ja alles Mögliche reinzählt. Mhm. So wie ist die Inflation? Wie geht es unserer Wirtschaft? Wie viele Arbeitsplätze? Wie ist unser Verhältnis mit anderen Ländern? Wie unterstützen wir zum Beispiel die Ukraine? Oder wollen wir das nicht mehr unterstützen? Und so weiter. Also da sind so viele Fragestellungen, die dazugehören. Deswegen ist so eine Verengung auf ein Thema, glaube ich, ein großes Problem, was gerade medial passiert. Das ist einfach nur für euch alle zum Nachdenken. Aber wie gesagt, jeder darf seine Wahlentscheidung aus Gründen treffen, die er oder sie richtig findet. Aber wie gesagt, jeder soll und jeder kann und jeder soll seine Wahlentscheidung natürlich aus den Gründen treffen, die er oder sie für wichtig findet.
Und auf Platz 4 geht es um einen TikTok-Influencer, der jetzt UNICEF-Botschafter geworden ist.
Genau, es geht um Kabila Me. Das ist ein 24-jähriger Italiener und einer der bekanntesten TikTok-Stars der Welt. Ich glaube, er hat die allermeisten Follower auf TikTok, nämlich 162 Millionen Follower, was insane ist. Und der war auch so in der ersten Phase, als TikTok groß geworden ist, war der schon dabei und ist vor allem deswegen so super bekannt geworden, weil er auf so dumme Lifehacks reagiert. Also wenn jemand irgendwie zeigt, wie etwas leichter geht und es aber eigentlich viel komplizierter ist, und dann hebt er einfach, was sich eine Klobürste hoch oder ein Schwamm oder so und sagt dann halt so, jo, es geht viel einfacher. Und er sagt es natürlich nicht, er redet nämlich nicht in seinen TikTok, sondern er zeigt dann so mit beiden Armen drauf und guckt so ein bisschen, mit so einem ganz eigenen Blick in die Kamera, der so ein bisschen ausstrahlt für mich, boah, bist du dumm.
Genau, seid ihr dumm, genau, ja. Seine Karriere, die ist während der Pandemie gestartet, als er seinen Job in einer Fabrik verloren hatte. Dann hat er seine Zeit einfach genutzt, um Videos zu drehen und ja, das hat da ganz gut geklappt offensichtlich. UNICEF hat ihn jetzt zum Goodwill Ambassador, also Botschafter des guten Willens, ernannt. Er soll vor allem für die Rechte von benachteiligten Kindern einstehen und dafür will er jetzt auch seine Plattform nutzen, meinte er bei der Feier. Das war's mit den Tagesschau-Posts und wir schauen jetzt mal auf die anderen News. Wir bleiben aber mittendrin im Thema Wahlkampf und machen weiter mit einer mutmaßlichen Sabotageserie, und zwar aus Russland. In ganz Deutschland gab es in den letzten Monaten offenbar hunderte Autos mit Bauschaum im Auspuff und einem Sticker auf der Windschutzscheibe mit Robert Habecks Gesicht drauf und mit dem Slogan »Sei grüner«.
Jo, für viele sah das Ganze aus wie eine Aktion von Klimaaktivistinnen, aber jetzt hat sich eben rausgestellt, das ist wahrscheinlich eine Aktion von Russland, um den Wahlkampf in Deutschland zu beeinflussen. Davon gehen zumindest die Sicherheitsbehörden aus, die denken, russische Auftraggeber hätten Leute bezahlt, um diese Aktion eben durchzuziehen. Aufgefallen ist es einer Polizeistreife in Brandenburg im Dezember, denen ist nachts ein Transporter aufgefallen mit 3 Typen, die mehrere Kartuschen mit eben diesem Bauschaum dabei hatten. Die 3 hat die Polizei dann kontrolliert und wieder gehen lassen. Kurz danach haben sich super viele Autofahrer bei der Polizei gemeldet, weil ihr Auspuff mit Bauschaum verklebt sein soll. Und da hat die Polizei dann eben 1 und 1 zusammengezählt. Einer der 3 Jungs hat dann ausgesagt, dass sie über Viper, das ist sowas wie WhatsApp, was vor allem, glaube ich, in östlicheren Ländern, Osteuropa, Russland und so genutzt wird, von einem Mann kontaktiert wurden, der ihnen 100 Euro pro Auto dafür angeboten hat.
Dass ausgerechnet Robert Habeck auf den Stickern war, das war natürlich jetzt kein Zufall. Die Ermittlungsbehörden, die sprechen von gezielter Sabotage. Damit sollte wirklich Hass auf die Grünen und Robert Habeck geschürt werden. Und das ist wohl auch kein Einzelfall, also, weil auch der Verfassungsschutz immer wieder von der möglichen Einflussnahme von Russland auf die Wahlen gewarnt hat. Und ich finde das total scary irgendwie.
Ich finde es aber auch interessant, wer von außen welche Partei gerade gut oder schlecht machen will. Also so der Milliardär Elon Musk, der ganz klar für die US-Regierung und für die Dominanz der USA irgendwie jetzt gerade steht, der die AfD total supportet, Russland, das sich gerade ja in einem Konflikt mit Deutschland befindet, das die Grünen schädigen will und so. Ich finde es schon interessant.
Und jetzt sprechen wir über den Wahl-O-Mat. Seit dieser Woche gibt es den nämlich wieder. Bei dem könnt ihr Thesen durchklicken und der sagt euch dann, welche Partei am meisten mit euch übereinstimmt. Wir hatten ja vor der Europawahl letztes Jahr eine Sonderfolge aufgenommen, wo wir alle Wahl-O-Mat-Thesen durchgegangen sind und bei jeder ein paar Hintergrundinfos gegeben haben, damit man überhaupt weiß, worum es da geht und was die Argumente sind, weil bei ganz vielen Fragen weiß man ja vielleicht auch nicht, was dahinter steht oder was genau damit gemeint ist. Das machen wir diesmal jetzt auch wieder. Am 20.02., also 3 Tage vor der Wahl, kommt dann die Folge online.
Genau, das ist der Wahl-O-Mat, den könnt ihr euch jetzt durchklicken. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die ihr euch durchklicken könnt und an denen ihr vielleicht so das Parteiprogramm ein bisschen spielerisch durchgehen könnt. Zum Beispiel den Real-O-Mat. Das ist eigentlich so ein ganz ähnliches Tool. Also auch da klickt man sich so durch. Aber der guckt eben nicht, was versprechen die Parteien so, sondern er schaut vor allem, wie die Parteien in den letzten Jahren wirklich abgestimmt haben. Deswegen gibt es da auch nur die Parteien, die tatsächlich auch im Bundestag sitzen. Ich weiß nicht, hast du den mal ausprobiert?
Ja, ich habe den ausprobiert und ich fand es echt total spannend. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt beim Wahl-O-Mat aussieht, aber ich fand das eben total interessant, um mal so einen Überblick zu haben. Und was mir aber aufgefallen ist, was natürlich einfach an der demokratischen Verteilung der letzten Jahre irgendwie zu tun hat, ist, dass wenn man sich dann die Abstimmung anschaut, einfach zwischen FDP, SPD und Grüne ja kaum Unterschiede zu sehen sind. Also wenn man da unsicher ist zwischen diesen drei Parteien, dann hilft es einem jetzt nicht unbedingt weiter, weil die haben ja immer gleich abgestimmt.
Voll, weißt du? Deswegen finde ich dieses Tool ehrlich gesagt total bekloppt, weil, also ich meine, das hilft einem ja wirklich gar nicht, weil die waren ja halt eine Regierung und da stimmt man halt zusammen ab. Das heißt, und wir haben ja mitgekriegt, wie sehr die Parteien eigentlich unterschiedlicher Meinung waren an vielen Stellen. Voll. Das heißt, diese Abstimmungsverhalten sagt eigentlich relativ wenig darüber aus, wie sie sich in der nächsten Legislatur, wo es ja andere Regierungskonstellationen gibt, wie die sich da verhalten. Und ich fand halt auch die Fragen dadurch irgendwie Blödsinn, weil zum Beispiel ist eine Frage, der Mindestlohn sollte auf 12 Euro erhoben werden. Mhm. Der ist ja mittlerweile schon drüber. Das heißt, wenn ich jetzt anklinke, er soll 12 Euro sein, dann wäre ich ja de facto für eine Senkung des Mindestlohns. Und die Parteien, die damals für 12 Euro waren, die sind ja jetzt für 15 Euro so. Also deswegen, ich finde, das ist einfach Blödsinn, was dieser Real-O-Mat macht. Der kriegt gerade relativ viel Medienaufmerksamkeit, aber ich persönlich würde jetzt nicht meine Wahlentscheidung danach entscheiden, auch wenn ich das System schon irgendwie nice finde, dass man so auf echte Abstimmung guckt, aber da muss man schon sehr vorsichtig sein. Und ich glaube, was am meisten empfohlen wird, ist sowieso einfach verschiedene Angebote zu nutzen, weil genau. Auch den Wahl-O-Mat sollte man wahrscheinlich jetzt nicht als alleiniges Ding nutzen, sondern sich mal ein Interview irgendwie anzugucken, ist wahrscheinlich eine gute Idee. Da hat ja auch Funk mit den Kreuzverhören ganz gute Angebote. Es macht wahrscheinlich auch Sinn, mal, wenn ihr wirklich Zeit habt, in diese Parteiprogramme selbst zu gucken, sich mit den Parteien intensiv auseinanderzusetzen. Und aber vielleicht auch, das finde ich ganz interessant, es gibt auch so KI-Anwendungen, die euch bei der Wahlentscheidung unterstützen sollen. Zum Beispiel Wahl.chat fand ich irgendwie ganz nice. Das ist wirklich wie so ChatGPT. Also man hat so ein Chat-System und kann den Parteien einzelne Fragen stellen und dann aber auch sagen so, ey, wie haben die denn tatsächlich abgestimmt und so. Ja. Und dann kriegt man da
also
so Antworten.
Also 2 in 1 quasi.
Genau, man hat so alles drin. Ja. Man hat dafür nicht so sehr dieses, man wird so konfrontiert mit den Thesen, sondern muss schon selber nachfragen. Man kann natürlich auch fragen, wofür steht die Partei oder so, aber die ergänzen sich, finde ich, ganz gut. Und das ist irgendwie ganz cool, deswegen da einfach so verschiedene Sachen mal auch auszutesten und zu gucken, welche Parteien könnten in Frage kommen und was ist vielleicht die genauere Partei, die für mich interessant ist. Das ist, glaube ich, ganz smart.
Ja, auf jeden Fall ergänzend, auch wegen jetzt dem Real-O-Mat, da würde ich jetzt auch nicht meine Wahlentscheidung von abhängig machen, aber einfach so, um so zu wissen, ich wollte wissen, weißt du?
Ja, fair.
Und weil du es gerade angesprochen hast, Parteiprogramme durchschauen, da kleiner Spoiler, nächste Woche kommt von uns noch eine Sonderfolge raus, wir haben uns nämlich, damit ihr es nicht machen müsst, die Parteiprogramme durchgeschaut und haben jetzt gezielt drauf geachtet, was planen die Partei für junge Menschen. Das besprechen wir dann mit Viktoria Reichelt von unserem Format Die da oben. Wie gesagt, die kommt nächste Woche Dienstag raus. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen.
So viele Sonderfolgen, toll. Und dann, wie gesagt, am 20.02. kurz vor der Wahl, die Wahl-O-Mat-Sonderfolge. Und ich glaube, dann haben wir wirklich unseren Auftrag erfüllt, euch gut zu informieren.
Das haben wir.
Wir versetzen uns jetzt mal gedanklich an den 24.02. Das ist der Montag nach der Wahl. Standardmäßig werden dann die Wahlen ja nochmal besonders tiefgehend analysiert. Also welche Altersgruppe hat für wen gewählt, welche Partei hat wo gepunktet, wieso sind die und die abgestürzt oder aufgestiegen und so weiter. Und bei den letzten Wahlen, war zumindest mein Eindruck, war der Fokus ganz oft bei den jungen Wählern, weil sich da der politische Vibe extrem gedreht hat.
Ja, voll. Weil bei den letzten Bundestagswahlen, da haben junge Leute vor allem die Grünen gewählt und die FDP. Bei der Europawahl, da hat sich das genau nochmal gedreht. Da hatte vor allem die AfD extrem dazu gewonnen und war kurz nach der Union auf Platz 2. Und da hatten die Grünen den extremsten Abstieg. Dafür war Volt plötzlich erstaunlich groß.
Wir sind ja das junge Angebot von ARD und ZDF und sind nur im Social Media unterwegs. Deswegen versuchen wir natürlich immer schon vorher so ein bisschen zu erspüren, wo die Reise hingehen wird und was die ganzen Analysen nach der Wahl so sagen werden. Ich habe mir deswegen zum Beispiel verschiedene TikTok-Accounts gemacht, um so die verschiedenen Bubbles zu erspüren und zu verstehen irgendwie, was wird wo besonders groß ausgespielt gerade. Wir gucken natürlich auch auf Instagram, auf YouTube und so, was kriegt viele Klicks, wer guckt was an und so. Und da sehen wir tatsächlich relativ deutlich, dass die FDP und die Grünen aus unserer Sicht zumindest nicht mehr so relevant sind wie 2021 bei der letzten Bundestagswahl noch. Dafür ist die AfD weiterhin sehr präsent, steigt auch gefühlt nochmal auf, vor allem auf TikTok und X eben. Und diesmal aber auffällig sind aus meiner Sicht vor allem die Linken, die ja in Kommentarspalten extrem aktiv sind. Die Videos zu den Wahlprogrammen und so weiter werden extrem stark geguckt bei uns. Und die Linken profitieren vor allem auch von TikTok, vor allem von Heidi Reicheneck, glaube ich, die letzte Woche mit ihrer Bundestagsrede nach der Abstimmung von CDU und AfD zur Migration eines der meistgeschauten, ich glaube das zweiterfolgreichste deutsche TikTok der Woche produziert hat.
Aller politischen Differenzen zum Trotz hätte ich mir niemals vorstellen können, dass eine christlich-demokratische Partei diesen Dammbruch vollzieht und mit Rechtsextremen paktiert. Das ist es, was sie tun.
Wir müssen jetzt natürlich noch mal kurz betonen, das ist jetzt bisher nur unsere eigene Wahrnehmung, also die wir aus einzelnen Zahlen von Insta, TikTok und YouTube basieren. Es gibt aber Leute, die den Social-Media-Wahlkampf noch viel detaillierter verfolgen. Und das ist zum Beispiel Jasmin Riedl. Sie ist Professorin für Politikwissenschaften an der Universität der Bundeswehr in München. Und sie hat als Forschungsprojekt einen Live-Tracker, mit dem sie den Bundeswahlkampf auf Social Media verfolgen kann. Das fanden wir total spannend, deswegen wollten wir einmal mit ihr reden. Hallo Jasmin.
Hallo.
Wie funktioniert denn genau deine Forschung mit diesem Live-Tracker? Was machst du da genau?
Also was diesen Plattformvergleich betrifft, also dass wir zum Beispiel schauen, was machen die Parteien auf TikTok. Da haben wir einmal TikTok, aber wir schauen uns auch YouTube und die Plattform X an. Und für diesen Plattformvergleich sammeln wir alles ein, was von den parteilichen Accounts publiziert wird. Also parteiliche Accounts, das kann zum Beispiel ein Bundestagsfraktionsaccount sein, wenn die den haben. Das können die Accounts von den Kandidierenden sein, wenn die einen haben, oder auch von den Landesverbänden. Also ganz unterschiedliche Personen oder auch Organisationen, die aber ganz eindeutig einer Partei zugehörig sind.
Und was ist da das Ergebnis? Also welche Partei schafft es denn da jetzt am meisten Leute zu erreichen auf ihren Plattformen?
Also man kann einmal gucken, was sind sozusagen die absoluten Zahlen, also unabhängig davon, wie viel selber gepostet wird. Und da ist es tatsächlich so, dass ich sage immer, seit der Europäischen Parlamentswahl gab es so eine Art TikTok-Schock. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, dass es dann ziemlich durch die Medien auch ging. Also die AfD sei so erfolgreich gewesen bei den Jungen und ErstwählerInnen, weil sie so aktiv auf TikTok war. Ganz so einfach ist es nicht, aber klar, Social-Media-Präsenz spielt auch eine Rolle. Jedenfalls ist dann meines Erachtens gab es diesen TikTok-Schock und dann haben andere Parteien nachgezogen und haben auch selber viel mehr gepostet auf TikTok.
Teilweise wirklich schreckliche Sachen möchte ich noch mal kurz als eigene Meinung einwerfen.
Ja, ist auch so ein bisschen Trial and Error, ne? Man muss auch so ein bisschen gucken, mal so einen Testballon starten, funktioniert das, funktioniert die Person in diesem Setting mit dieser Art von Medium oder nicht. Eigentlich finde ich es ja schon auch ganz charmant, wenn sie es zumindest versuchen. Also ne, so ein bisschen, also wenn Herr Scholz dann aus der Komfortzone raus muss oder so, man kann das auch gutieren und sagen, ah ja, zumindest haben sie es versucht. Jedenfalls war es tatsächlich so, dass wir eine ganz große Überrepräsentation im Sinne von Sichtbarkeit hatten. hatten, auch von der AfD lange auf TikTok. Jetzt ändert sich das und die anderen Parteien ziehen nach. Ihr habt das jetzt auch schon angesprochen. Also die Linke kriegt in absoluten Zahlen jetzt, wenn wir uns nur den letzten Monat anschauen, also was ist jetzt im vergangenen Monat passiert im Wahlkampf, im digitalen Wahlkampf, bekommt die Linke ganz viele Views, also wird ganz oft gesehen, was die posten. Die FDP im Übrigen auch in absoluten Zahlen und dann gefolgt von der AfD in Views. In Likes ist die Linke vorne in absoluten Zahlen und dann folgt, aber schon ein ganzes Stück abgeschlagen, die AfD. Das sind jetzt gerade so die Zahlen auf TikTok, was absolute Zahlen von Likes und Views betrifft. Man muss aber sagen, wer postet am meisten unter den verschiedenen Parteien? Da ist es noch die AfD an eigenem Content, der gepostet wird. Jetzt gar nicht nur an Kommentaren, sondern wirklich der eigene Content, eigene Videos und dergleichen.
Können Sie denn auch verfolgen, also Sie haben es schon am Anfang gesagt, Sie gucken auf die parteieigenen Accounts. Es ist ja auch ganz viel so das Außenrum und das Ökosystem, wo Leute noch was teilen.
So Fan-Accounts.
Genau, also gerade bei der AfD gibt es ja so ganz viele Influencer und Accounts, die eben irgendwelche Clips und Zusammenschnitte von Sachen machen mit dramatischer Musik drunter und so. Bei anderen gibt es das auch immer mehr, habe ich das Gefühl. Ich glaube, auch da wieder Grüne, Linke sind da einigermaßen stark. Teilweise FDP. Können Sie das auch verfolgen oder kriegen Sie das auch irgendwie mit?
Also für die Plattformen TikTok und YouTube machen wir das nicht. Da sammeln wir tatsächlich nur von den parteieigenen Accounts ein. Wir beobachten es aber schon, indem wir ja auch so qualitativ, also selber auch draufschauen, was passiert da. Für X sammeln wir tatsächlich alles ein, was sich zum Bundestagswahlkampf äußert. Also da ist es viel, viel umfangreicher. Das heißt, jede Privatperson, jeder Fan-Account, der was publiziert, den sammeln wir auch ein. Da haben wir 9000 Begriffe und Filterbegrifflichkeiten definiert, damit wir möglichst den gesamten deutschsprachigen Ton und alle Posts einsammeln zur Bundestagswahl. Aber das, was Sie jetzt ansprechen, dass sozusagen auch immer eine Fanbase hat, die dann auch ganz aktiv dabei ist, das ist genau das, was enorm wichtig ist auf den digitalen Plattformen. Man hat lange gesagt, ich schränke das jetzt so ein bisschen ein, weil ich einfach sehe, dass sich gerade viel tut. Und es könnte sein, dass sich ein bisschen verändert, gerade was die Erstwählerinnen und Erstwähler betrifft. Aber ganz allgemein gilt, dass soziale Medienplattformen viel mehr der Mobilisierung der eigenen Unterstützerschaft dienen, als der Überzeugung von Personen, die eigentlich anders wählen wollen. Von den Unentschiedenen oder gar sogar von denen, die bisher eigentlich eine andere Präferenz haben. Ich sage immer, der digitale Wahlkampf ist so ein bisschen die moderne Version vom Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Ja? Dass man im Grunde diejenigen, die sonst an den Türen geklingelt haben, mit den Leuten gesprochen haben, dass das jetzt die sind, die auf den sozialen Medien dafür sorgen, dass der Content von der Partei selber, dass der im Grunde multipliziert wird und weiter verbreitet wird. Und das ist etwas, was die AfD wie andere sogenannte Rechtsaußenparteien, also die rechtsradikal bis rechtsextrem sind, in ganz Europa, das haben die ganz lange schon eingeübt. Diese Parteienfamilie, die sind so Early Adapter, was Social Media Wahlkampf betrifft. Das hat was damit zu tun, dass ich haben es nicht so mit klassischen Medien und auch nicht so den Fragen der Journalistinnen und Journalisten immer Rede und Antwort stehen. Die finden diese direkte Kommunikation, fanden die einfach früh sehr attraktiv und haben da früh angefangen. Und deswegen haben die so einen zeitlichen Vorteil ganz lange gehabt und haben diese Unterstützerbase, die haben die halt einfach lange und gut sozusagen entwickeln und aufbauen können. Aber jetzt gerade ganz aktuell sehen wir, dass das nachgeholt wird und sich so ein bisschen verändert. Von den anderen Parteien.
Du hast mir gerade den perfekten Übergang gegeben. Und zwar ist halt die Frage, die ich dir stellen will, wie viel Einfluss hat das überhaupt dann auf das Wahlergebnis?
Also wir sagen so aus der ganz strengen, wissenschaftlich, methodisch sauberen Perspektive, ja, also wie wir das so nach allen Regeln, um sichere und korrekte Ergebnisse zu erzielen und Aussagen zu erzielen. Man kann nicht einfach, ganz einfach, wir sagen monokausalen Schluss, also es gibt eine Ursache, das ist die Social-Media-Präsenz und die hat eine klare Wirkung, nämlich eine bestimmte Wahlentscheidung, ein bestimmtes Wahlergebnis. Das ist schwierig zu sagen. Es gibt sehr gute Forschung dazu, dass soziale Medienkonsum, dass das einen Einfluss auf verschiedene Dinge hat, die relevant sind für die Demokratie, für unser Bild so vom Staat und von Parteien. Also es hat was damit zu tun, mit der Qualität, wie wir uns informieren, welche Informationen wir nutzen, wie stark wir auch vertrauen auf klassische Medien, aber auch auf die Politikerinnen und Politiker beispielsweise, auf Partizipation und dergleichen. Also es gibt einen Zusammenhang kurzum zwischen dem, was auf sozialen Medienplattformen passiert und das, wie wir sozusagen auf die Welt blicken und damit letztlich auch, was wir so für eine Präferenz mit Blick auf Wahlen und Wahlentscheidungen haben. Die Sache ist, wenn wir ganz viel einem bestimmten Inhalt ausgesetzt sind, exponiert sind, also es ist wertneutral gemeint an der Stelle, klar, dann sind wir über diesen Inhalt tatsächlich, oder wir meinen es zumindest, besser informiert. Ne? Dann denken wir so, ah ja, zum Beispiel, wenn eine Partei jetzt ganz präsent ist im digitalen Raum, denken wir so, ah, von denen wissen wir aber sehr genau, was die wollen. Und die kommen ja die ganze Zeit zu uns. Die interessieren sich offenkundig auch für das, was wir wollen. Das ist auch noch so ein weiterer Effekt, der eine Rolle spielt. Und dieses, die interessieren sich ja für das, was ich will. Und die sprechen meine Sprache, weil das ist auch so ein Prinzip, das sogenannte Micro-Targeting, dass man so ein bisschen weiß, okay, was hat man hier für eine Nutzerschaft, ja? Und die spreche ich mit bestimmter Sprache, mit bestimmten Angeboten. Was will ich eigentlich machen nach der Wahl? Ganz spezifisch an. Kann man viel konkreter machen, als irgendwie in einer Tageszeitung so eine Werbung zu schalten. Die muss ja total allgemein sein, weil die soll ja ganz viele unterschiedliche Interessen ansprechen. Aber in den sozialen Medien kann man je nach Nutzergruppe kann man viel spezifischer ansprechen. Und das macht natürlich was mit uns, weil man denkt so, die wissen genau, was ich will.
Was ich mich dann auch noch frage, wie sehr spielen denn so InfluencerInnen und so eine Rolle? Also gerade auch in diesem Wahlkampf habe ich das Gefühl, es äußern sich viel mehr klassische Influencer politisch. Levi Pennell zum Beispiel, ein großer TikToker, hat zu dieser Brandmauer-Demo letzte Woche gegen die AfD aufgerufen, hat ein virales Video gemacht mit 4 Millionen Views, wo er sagt, dass er Angst vor der AfD hat. Und Rezo zum Beispiel, über den wir ja auch schon sehr viel geredet haben in den letzten Jahren, hat in einem Stream gesagt, dass er Robert Habeck als Kanzlerkandidaten als den einzig glaubwürdigen findet, von denen, die es gerade gibt und so. Welchen Einfluss hat denn sowas zum Beispiel?
Also zunächst mal, mir ist auch aufgefallen, dass es bei diesen Wahlen jetzt noch mal stärker ist, dass man überhaupt Personen des öffentlichen Lebens, also ob das jetzt Influencer auf der einen Seite sind oder auch andere Personen, die so sonst eigentlich nichts mit Politik oder nicht so primär mit Politik assoziiert sind, ja, dass sie sich äußern. Im US-amerikanischen Wahlkampf ist das viel üblicher, ja, weil da auch diese Konfrontation, also gehört man zu dem einen Lager oder zu dem anderen Lager, das ist in den USA viel stärker ausgeprägt, als es jetzt bei uns in Deutschland der Fall war. Das scheint sich aber auch gerade zu ändern. Und ja, wir sehen da mehr Äußerungen von bekannten Köpfen, sag ich jetzt mal. Und die Influencerinnen und Influencer sind tatsächlich auch wichtig, weil das Personen sind, zu denen man als Nutzer, also wenn ich quasi deren Content konsumiere, ja, so eine einseitige Vertrauensbeziehung habe. Und das ist eigentlich eine ganz merkwürdige Konstellation, weil normalerweise sagen wir, okay, Inhalt und Information über die Politik, das Politische, die Wahlen, das ist irgendwie etwas, was man so von, wie soll ich sagen, Personen oder News-Outlets bekommt, zu denen man gar nicht so eine persönlich angedockte Vertrauensbeziehung hat. Aber bei Influencern ist es ja häufig so, dass je nachdem, was das für welche sind, ja, ganz anderer Content eine Rolle spielt als Politik. Und dass sie einem auch irgendwie so mitnehmen, nicht nur in die Produkte oder Dinge, die sie einem erklären und anbieten, sondern so ein Stück weit auch in ihr privates oder vermeintlich privat-persönliches Leben. Und das überspringt so diesen Bereich zwischen neutral, sachlich, distanziert, wie ein Journalist oder eine Journalistin irgendwie eigentlich ist, ne, zu dem, wie wir eigentlich mit Privatpersonen umgehen. Das ist so eine Brücke. Und das kann sehr gut sein, weil das dann auf so einer anderen Ebene nochmal die Zuhörerschaft anspricht. Also es geht bei Wahlen auch viel um Emotionen. Warum geht es viel um Emotionen? Weil es für die Parteien eigentlich darum geht, den Wählerinnen und Wählern deutlich zu machen, wir sind nah an euch dran. Also die Distanz zwischen der Wählerschaft und der Partei soll verringert werden. Und diese Verringerung kann man machen durch Sachargumente, aber sie ist leichter durch so eine emotionale Bindung zu machen. Und da sind dann Influencer, zu denen man so schon so eine parasoziale Beziehung, sagt man, hat, nochmal ein geeignetes Bindeglied zumindest.
Dann nochmal einen Step weiter vielleicht. Beim US-Wahlkampf, da gab es ja relativ viele so Analysen, dass Trump auch gerade deswegen gewonnen hat, weil er eben diese Nähe zu riesigen Influencern gewonnen hat. Also, da so ein Podcast drüber gehört zum Beispiel, dass er ja bei Logan Paul war oder bei Joe Rogan und so, das ganz viel gemacht hat, eben wie sie jetzt auch beschrieben haben. Ich glaube, deswegen sind gerade auch sehr viele deutsche Politiker dabei, in alle möglichen YouTube-Formate und Podcasts zu gehen. Also Robert Habeck, habe ich das Gefühl, ist überall. Bei Hand of Blood war er zum Beispiel, bei Worldwide Wohnzimmer war er. Auch der Fitness-Influencer Tim Gabel hat jetzt einen Podcast, wo er alle möglichen Spitzenkandidatinnen, also auch Christian Lindner, Sarah Wagenknecht und so weiter, interviewt hat. Wie wichtig ist denn tatsächlich sowas, dann nochmal so eigene Formate, eigene Politikformate, die so ganz unabhängig von den klassischen Medien angeboten sind?
Ich würde sagen, das ist schon aus der Perspektive der Parteien und wie können sie Leute erreichen, schon wichtig, das zumindest zu erproben. Denn es ist einfach so, dass sich die soziale Interaktion und die Art und Weise, wie wir uns informieren und wo wir uns informieren und wo wir uns auch austauschen über Politik, das hat sich verschoben. Also klar gibt es immer noch viele Menschen, die Fernseh schauen, lineares Fernsehen, die das Radio linear hören. Aber es gibt einfach auch ganz viele, die das gar nicht mehr machen. Ja? Und da dann sozusagen diese Brücke hinzubekommen und auch die Modernisierung hinzubekommen, dass man diese Verschiebung der Diskursräume, dass man die auch mitmacht als Partei oder als Politikerinnen und Politiker. Es geht ja darum, zu schauen, wie kann ich die Leute erreichen. Das wollen die Menschen gar nicht immer unbedingt so, weil manche wollen auch gar nicht ständig mit Politik irgendwie belagert und angesprochen werden. Kann ja auch sein, dass man sich denkt so, oh nee, nicht schon wieder der Politiker oder die Politikerin. Ich möchte hier gerade eigentlich mein Freizeitding machen und keine Ahnung, jedenfalls
das
irgendwas anderes.
Das denke ich wirklich erstaunlich häufig. Also ich hab, glaube ich, auch ein bisschen zu viel Politik in meinen ganzen Social Media Sachen und ich habe ganz oft das Gefühl, ich will jetzt aber doch einfach nur irgendein stumpf, keine Ahnung, Memes gucken und so. Und dann ist da immer irgendein Politiker plötzlich am Start.
Ja genau, ne, sich berieseln lassen. Und jetzt habe ich da schon wieder so einen Kopf da. Den habe ich doch irgendwie beim Lanz da, irgendwie beim Durchseppen bei weiß ich was online schon gesehen. Also das ist so ein bisschen der Hemmschuh vielleicht aus Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer. Aber aus Sicht der Kandidaten, der Parteien, die versuchen im Grunde jetzt alles Mögliche, um die Leute zu erreichen. Und Sichtbarkeit ist total wichtig. Und Menschen, die im digitalen Raum viel Reichweite haben, Influencer, sind einfach enorme Multiplikatoren, ja. Und klar ist es auch wichtig, den klassischen Wahlkampf zu machen. Also meine Oma folgt jetzt keinem Influencer. Also damit erreicht jetzt der Herr Habeck meine Oma nicht, ne? Die schaltet den Fernseher an oder das WDR in Köln dann so, ne? Aber wie gesagt, also es ist ein Instrument. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, weil du meintest ja, dass es ja auch so gerade im US-Amerikanischen so prominent war und es auch einiges an Studien dazu gab. Es ist eigentlich schon eine Tradition, dass man in Wahlkämpfen immer mal wieder Elemente aus dem US-Amerikanischen übernimmt und das erprobt. Das ist sowohl das damals mit diesen TV-Duellen gewesen, als auch dann später mit so Digitalisierung, so Obama-Wahlkampf, wie das dann auch nach Europa dann nochmal stärker übergeschwappt ist. Und jetzt probiert man eben das Nächste auch wieder.
Voll interessant. Professor Dr. Riedel von der Universität der Bundeswehr in München. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
In der US-Politik ist diese Woche mal wieder super viel passiert. Da schauen wir mal drauf und fangen an mit einer neuen, ziemlich kontroversen Forderung von Donald Trump. Der will nämlich, dass die USA den Gazastreifen übernehmen. Gesagt hat er das bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, wo auch Israels Premierminister Netanyahu dabei war. Und was er damit genau gemeint hat, das erklärt er dann so.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it. And be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so magnificent.
Über diese angebliche Riviera des Mittleren Osten sprechen wir gleich noch. Erstmal aber zu dem Vorschlag an sich. Also, im Gazastreifen leben um die 2 Millionen Menschen und die sollen laut Trump in Nachbarländer wie Ägypten oder Jordanien umgesiedelt werden.
Umgesiedelt ist schon direkt das Triggerwort. Diese Forderung hat natürlich richtig viel Empörung ausgelöst bei den PalästinenserInnen, aber eben auch weltweit, weil in erster Linie, weil so eine Umsiedelung von PalästinenserInnen komplett gegen das Völkerrecht verstoßen würde. Unter anderem aus diesem Grund hat der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas Trumps Plan komplett abgelehnt und er hat auch die Vereinten Nationen aufgefordert, das palästinensische Volk zu schützen. Auch Ägypten und Jordanien haben sich direkt gemeldet und das Ganze abgelehnt.
Auch aus europäischen Ländern gab es viel Kritik. Zum Beispiel die Außenministerin Baerbock, die hat auch sehr schnell reagiert und gesagt, Umsiedlungen der PalästinenserInnen seien absolut inakzeptabel. Und in den USA haben die Demokraten sich klar dagegen gestellt und Trump ethnische Säuberung vorgeworfen. Und mal ganz abgesehen von den völkerrechtlichen Bedenken, dass er aus dem völlig zerstörten Gazastreifen eine Riviera des Nahen Ostens machen will, ist doch einfach völlig absurd. Das Wort Riviera, das ist, bezeichnet einen Küstenstreifen zwischen Italien und Frankreich, so einer Mittelmeerküste. Und wenn man an Riviera denkt, dann ist das irgendwie so türkisfarbenes Wasser, Yachten und so Steilküste und Sonne und so. Also das hat irgendwie ansatzweise nichts mit dem, was im Gazastreifen gerade Realität ist.
Voll. Also Zwangsumsiedlungen und so, das geht halt gar nicht. Mm-mm. Er hat ja auch gedroht, Militär einzuschalten. Und er hat damit ja auch wieder so zu verstehen gegeben, dass er offenbar unbedingt die USA vergrößern will, territorial. Und das letztlich ja auch für seine eigenen Vorteile, also für Immobiliengeschäfte nutzen könnte. Das Ganze auf dem Rücken der Palästinenser, die ja jetzt auch schon in den letzten 16 Monaten einfach Krieg hatten und so. Also es ist irgendwie krass einfach.
Ja, irgendwie das Vokabular, das er genutzt hat. Ich habe wirklich gedacht, dass jetzt gerade... Er beschreibt gerade ein neues Immobilienmacher-Lago 2.0, das er jetzt da irgendwie machen will und nicht das Land und die Heimat von 2 Millionen Menschen. So, ist einfach absurd. Was halt jetzt auch eine große Frage ist, ist, wird das irgendwelche Auswirkungen auf die Waffenruhe haben, die ja ziemlich fragil ist? Der palästinensische Präsident Abbas hat auch deutlich gemacht, dass es keinen Frieden in der Region geben kann, wenn Palästinenser nicht ein eigener Staat wird.
Genau, mittlerweile ist die US-Regierung aber auf jeden Fall schon etwas zurückgerudert. Die US-Regierungssprecherin hat einen Tag später nämlich klargestellt, dass Trump die Menschen aus Gaza ja nur vorübergehend umsiedeln würde, solange bis Gaza eben wieder voll aufgebaut worden wäre. Trump hat sich selber dann aber nicht mehr zu seinen eigenen Aussagen geäußert. Das heißt, ja, wir gucken mal, was so passiert.
Außerdem hat Trump diese Woche der EU mit höheren Zöllen gedroht. Als er dazu von Reportern gefragt wurde, meinte er, das wird definitiv passieren. Und das mitten in einem Handelsstreit mit Kanada, Mexiko und China, also 3 Länder, wo Trump auch Zölle einführen wollte.
Vielleicht erst mal kurz dazu. Er wollte eben für diese 3 Länder relativ harte Zölle einführen. Kanada und Mexiko 25% auf quasi alles, was da eingeführt wird, was ja krass ist so. Aber diese Zölle gegen Kanada und Mexiko, die hat er jetzt erstmal ausgesetzt für Mexiko, weil er mit der mexikanischen Präsidentin einen Deal gemacht hat. Mexiko soll nämlich 10.000 Soldaten jetzt an der Grenze zu den USA stationieren, um gegen Drogenschmuggel vorzugehen. Und wenn das passiert, dann setzt Trump eben diese Zollerhöhung aus, sagt er. Und da hat Mexiko eben eingewilligt. Und für Kanada ist das Ganze ähnlich gewesen. Da hat der kanadische Premierminister Justin Trudeau den USA zugesagt, dass Kanada die Grenzen besser absichert. Laut Trudeau wird Kanada die Grenze zu den USA mit mehr Geld und Personal besetzen. Und das heißt ja letztlich, dass diese Verhandlungstaktik von Trump offenbar perfekt aufgeht. Also er droht irgendwas sehr Heftiges an, also 25% Zölle und so. Und dann drückt er damit seine politischen Forderungen durch. Weil wenn er von vornherein gesagt hätte, ey, Mexiko, zahl mal bitte besseren Grenzschutz, dann hätte Mexiko wahrscheinlich gesagt, nee, warum sollten wir das tun? Und jetzt ist eben das die Taktik. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht, weil jetzt droht er eben auch der EU.
Ja, das Problem ist da, dass die EU-Länder exportieren den größten Teil ihrer Waren in die USA. Trump findet aber, dass es andersrum zu wenig ist, also dass die EU zu wenig aus den USA importiert, zum Beispiel zu wenig Autos. Ganz simpel bedeutet ja eine Zolldrohung, wenn Unternehmen oder auch Privatpersonen aus den USA Produkte aus der EU kaufen wollen, wird das Produkt dann einfach teurer. Die Menschen in den USA sollen dann eher die Produkte aus dem eigenen Land kaufen, so in der Theorie. Trump will dadurch die US-Wirtschaft stärken, aber für unsere Wirtschaft ist das einfach natürlich total schlecht.
Genau, falls wirklich solche Zölle kommen würden, dann würde wahrscheinlich auch in der EU Deutschland am meisten darunter leiden, weil wir ja eben so eine starke Exportnation sind. Die USA sind auch tatsächlich der wichtigste Handelspartner von Deutschland. Also gerade Autos und so werden ja massiv in die USA exportiert. Und da hängt nicht nur viel Geld dran, sondern auch extrem viele Arbeitsplätze. Es gibt da so Untersuchungen, die sagen, 1,2 Millionen Arbeitsplätze würden eben an den Exporten in die USA dranhängen. Und es gibt eben Untersuchungen, die sagen, dass 1,2 Millionen Arbeitsplätze an diesen Exporten in die USA hängen würden. Und das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung von der Hans-Böckler-Stiftung sagt, wenn Trump ernst machen würde mit den Zöllen, dann könnten 25% dieser Arbeitsplätze, also um die 300.000 Arbeitsplätze, bedroht sein. Aber wie gesagt, es ist halt viel Verhandlung auch.
Kanzler Olaf Scholz, der hat sich dazu übrigens auch schon geäußert und er meinte, dass man auf Zollpolitik mit Zollpolitiken reagieren würde. Also übersetzt heißt das wohl, wenn Trump jetzt seine Zölle auf Waren aus der EU erhöht, dann könnte die EU das auch andersrum machen und das klingt nicht gut.
Ja, wir können euch dazu auch nochmal die Folge von vor 2 Wochen empfehlen, wo wir ja mit einem Amerika-Experten darüber geredet haben oder einem internationalen Politikexperten. Ich glaube, so muss man es sagen.
Diese Woche hat in Madrid der Prozess gegen Luis Rubiales angefangen. Das ist der ehemalige Chef vom spanischen Fußballverband und der ist vor 1,5 Jahren weltweit bekannt geworden, muss man sagen, traurigerweise, weil er den größten Skandal der Fußballfrauen-WM 2023 ausgelöst hat. Nach dem Finale von Spanien gegen England hatte er damals die Kapitänin von seinem Team, Jenny Hermoso, auf den Mund geküsst. Also die Bilder hast du wahrscheinlich noch im Kopf, oder? Also er nimmt ihr Gesicht so in seine Hände, hält sie fest und drückt ihr seine Lippen auf den Mund. Und das halt wirklich live vor laufenden Kameras. Danach sagt sie, das war nicht einvernehmlich. Und er besteht aber darauf, dass es das eben war, so einvernehmlich.
Genau, darüber haben wir hier vor 1,5 Jahren im Podcast auch ganz viel geredet. Ja. Dieser Kuss hat einfach damals eine riesige Debatte ausgelöst, vor allem eben um sexualisierte Gewalt im Sport. In Spanien gilt dieser Fall auch als so ein MeToo-Moment und es gab super viele Proteste gegen Rubiales, bei denen vor allem gefordert wurde, dass er von seinem Posten als Chef vom spanischen Fußballclub zurücktreten soll. Dagegen hatte der sich aber lange geweigert und immer wieder von so einer Hexenjagd gegen ihn gesprochen. Auch seine Mutter, das war irgendwie crazy, die hat sich auf seine Seite geschlagen, was jetzt nicht so überraschend ist, aber sie hat einen Hungerstreik gemacht, um ihren Sohn
das
zu supporten.
Das ist so verrückt, ja.
Und ja, irgendwann wurde der Druck dann wahrscheinlich zu hoch und er wurde von der FIFA, also vom Weltfußballverband, suspendiert.
Ja, das mit seiner Mutter ist einfach so verrückt. Danach hatte Jenny Hermoso auch gegen ihn geklagt. Er steht jetzt also wegen sexuellem Übergriff vor Gericht. Außerdem geht es auch um Nötigung. Ihm wird nämlich auch vorgeworfen, sie, ihre Mitspielerinnen und ihre Familie bedrängt zu haben, damit sie seine Version unterstützen, also dass der Kuss einvernehmlich war.
Genau, Luis Rubiales, dem drohen jetzt 2,5 Jahre Haft. Außerdem soll er Jenny Hermoso mit 50.000 Euro entschädigen. Er sagt bis heute noch, dass er unschuldig ist. Im spanischen Recht ist die Lage bei sexualisierter Gewalt aber ziemlich klar. Jemanden ohne Einverständnis zu küssen, ist genauso eine sexuelle Straftat, wie an die Brust oder den Hintern zu fassen. Und das, was jetzt eben bei dem Prozess geklärt wird, ist eben diese Frage der Einvernehmlichkeit. Wie das ausgeht, das werdet ihr natürlich hier hören und das Urteil wird Ende Februar erwartet. Also geht eigentlich relativ schnell für so ein Urteil, sonst dauert es manchmal auch jahrelang.
Und wir drehen nochmal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. Leo, hast du denn die Grammy-Verleihung verfolgt am Wochenende?
Ich habe sie nicht verfolgt, nein. Ich hab ein bisschen was gesehen über Social Media, aber eigentlich erstaunlich wenig, muss ich sagen.
Ja, ich hatte um 2 Uhr morgens ehrlich gesagt keine Lust. Also ich habe es jetzt auch nicht live verfolgt, aber ich habe es mir danach in Gänze nochmal angeschaut und ich fand es...
Ah, echt?
Ja. Ich fand es spannend. Also ich mag sowas. Also Grammys gucke ich schon. Ich gucke jetzt nicht alles irgendwie, aber das gucke ich schon. Deswegen gebe ich dir jetzt mal einen kleinen Recap.
Ja, mach mal. Ich bin gespannt.
Wir hatten ja irgendwie auch oft dieses Jahr über Beyoncé gesprochen und über Country-Musik. Sie hat jetzt auf jeden Fall zum ersten Mal, und ich meine, die hat ja wirklich eine sehr lange Karriere hinter sich, das Album des Jahres gewonnen und für ihr letztes Album, also Cowboy Carter, außerdem noch das Country-Album des Jahres. Und damit hat sie wohl so gar nicht gerechnet. Sie ist so in völliger Schockstarre verharrt und macht nur so riesengroße Augen. Und das ist auch schon volles Meme geworden. Das hast du wahrscheinlich mitbekommen, so ihr Gesicht, oder?
Das habe ich tatsächlich gesehen, ja.
Und sonst, ja, waren alle so dabei, die auch letztes Jahr sehr viel, sehr präsent waren. Also Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Charlie XCX und Kendrick Lamar hat auch richtig abgesahnt. Und was ich sehr nice fand, war Doechii. Das ist so eine junge Rapperin aus den USA und die hatte auch gewonnen und die durfte auch, hat richtig nice, also eine sehr nice Performance gemacht. Insgesamt waren die Grammys irgendwie dieses Jahr auch super politisch. Also zum Beispiel Shakira hat sich mit Migrantinnen in den USA solidarisiert. Oder Lady Gaga, die sich für die Rechte von Transmenschen stark gemacht hat. Was aber so am meisten diskutiert wurde und ich finde auch dann die ganzen Grammys so ein bisschen überschattet hat, das war das Kleid von Bianca Censori. Das ist die Frau von Kanye West. Weil das war einfach komplett durchsichtig und sie hatte auch nichts drunter. Also man hat wirklich alles gesehen. Und dann haben dann die Spekulationen darüber angefangen, ob sie das jetzt freiwillig gemacht hat oder ob Kanye West sie dazu gezwungen hat, so etc. Also das müssen wir jetzt auch nicht nochmal alles aufrollen. Ich finde es sowieso ein bisschen, muss man wirklich so kommentieren, was Frauen auf dem Red Carpet und sowas tragen. Aber naja, auf jeden Fall, was ich dann danach funny fand, war, dass manche ihre Kritik dann in Memes so gezeigt haben. Also, dass sie das quasi umgedreht haben. Es gibt so Photoshop-Bilder darum, Kanye West ist nackt und sie steht in seinem Outfit so neben ihm mit so verschränkten Armen und so schwarz angezogen mit schwarzer Brille und so. Das, genau, fand ich ganz nice. Hat sich dann herausgestellt am Ende, dass dieses Ganze mit diesem Naked Dress eigentlich nur ein Stunt von ihm war, weil er jetzt irgendwie Nude-Kleider verkauft bei seinem Label.
Die EU-Kommission, die geht jetzt weiter gegen Temu, Shein und Co. vor, also diese ganzen chinesischen Online-Shops. Die EU hat nämlich eine Untersuchung gegen Shein eingeläutet. Konkret steht im Raum, dass die EU eine Gebühr erhebt für Pakete aus Drittstaaten wie China und es soll auch mehr Kontrollen geben, ob die Pakete überhaupt in die EU verschickt werden dürfen. Das heißt, die EU will zum Beispiel verhindern, dass so viele Pakete von Shein und Co. nach Europa kommen, weil darunter auch viele gefälschte und unsichere Waren seien. Letztes Jahr kamen auf jeden Fall 4,5 Billionen kleiner Päckchen von Temu, Shein und Co. in die EU, also zollfrei. Sehr viele dieser Produkte wurden als unsicher eingestuft, weil sie nicht den EU-Standards entsprechen, wenn es um Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz geht und wie hoch diese Gebühr am Ende dann sein soll und ob sie wirklich kommt überhaupt, das ist bisher noch unklar.
Ja, das ist ja so ein sehr langer Prozess von der EU-Kommission. Das dauert einfach sehr lange und gegen Temu hatten die ja letztes Jahr auch schon was eingeleitet, da hatten wir auch schon mal drüber geredet. In einem Regio von Hamburg nach Kiel hat am Montag ein 76-jähriger Mann ein Feuer ausgelöst. Er wollte sich im Zug einfach ein Käffchen vorbereiten und war dafür super prepared, denn er hatte dafür seinen Gaskocher dabei. Den hat er auf seinen Koffer dann gestellt, der dann halt Feuer gefangen hat. Und wie Feuer so ist, hat es dann halt auch voll gequalmt, was andere Fahrgäste alarmiert hat, die dann die Notbremse gezogen haben. Bevor sich das Feuer krass verbreiten konnte, konnte man den Brand mit einem Feuerlöscher aber erfolgreich löschen. In Neumünster, also wahrscheinlich dann die nächste Haltestelle auf dem Weg nach Kiel, hat dann schon die Bundespolizei auf den Mann gewartet und ihn dann mitgenommen und erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung.
Nichts darf man mehr in Deutschland, nicht mal mit seinem Gaskocher irgendwie im Zug seine Gerichte vorbereiten. Eieiei. Wir schauen zum Abschluss nochmal, welche Themen in der nächsten Woche wichtig werden könnte. Und wir haben mal wieder irgendwie diese Ausblicke, sind immer Parteitage. Und die FDP macht nochmal ihren Parteitag. Der ist nämlich jetzt am Sonntag in Potsdam. Das heißt, nächste Woche sprechen wir auch darüber nochmal kurz, mit welchem Programm die FDP bei der Wahl antritt. So wie wir das ja bei allen Parteien gemacht haben.
Vor der Bundestagswahl in 2 Wochen treffen sich noch die Spitzenkandidatinnen der Parteien in verschiedenen TV-Duellen aufeinander, um die zentralen Wahlkampfthemen zu diskutieren. Am Sonntagabend, also auch am 9. Februar, sind Merz und Scholz dran. Das könnt ihr dann ab 20.15 Uhr live im Fernsehen oder auch, wenn ihr keinen habt wie ich, dann in der ZDF-Mediathek schauen.
Und wenn ihr nicht so sehr auf diese TV-Duelle steht, die ja auch immer so ein bisschen statisch sind und wo man manchmal nicht so richtig viel mit anfangen kann, glaube ich. Auch wir bei Funk haben so verschiedene Angebote zur Wahl. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal geredet. Also es gibt zum Beispiel das Kreuzverhör traditionell, also klassische Interviews mit den verschiedenen Parteien, wo eben nochmal ein besonderer Fokus drauf gelegt wird, wie was die Parteien für junge Leute planen. Wir haben dieses Mal auch eine eigene Show produziert, die heißt Alle versus zum Beispiel die Grünen oder Alle versus die SPD, wo eben die verschiedenen Vertreter von den Jugendorganisationen jeweils ihre Kritikpunkte an eine Partei stellen, sodass ihr, wenn euch eine Partei interessiert, vielleicht nochmal angucken könnt, was vielleicht andere an dieser Partei kritisieren. Das ist ein ganz, ich sag mal, spannendes Format, ein Format, wo viel Dynamik irgendwie zwischen den Leuten ist, kann ich euch sehr empfehlen. Und es gibt natürlich auch bei Die da oben oder Mr. Wissen2Go noch die Parteienchecks, wo in einem Video nochmal zusammengefasst wird, wie die einzelnen Parteien stehen. Und hier im Podcast gibt es ja, wie gesagt, auch noch ein paar Sonderfolgen, auch noch vor der Wahl. Also, ob ihr das TV-Duell guckt oder nicht, ihr könnt euch auch trotzdem gut informieren. Und wenn wir schon bei TV-Programmen sind, aber jetzt, dann können wir auch nochmal auf eine andere Sache gucken, die in der Nacht von Sonntag auf Montag passieren wird, nämlich der Super Bowl 2025, übertragen von RTL und online auch auf Join. Es ist diesmal das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles. Das startet um 0.30 Uhr deutscher Zeit und in der Halbzeitshow tritt diesmal Kendrick Lamar auf.
Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns super gerne, wie ihr die Folge gefunden habt. Und danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Julika.
Ich bin Leo. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und als Infotier haben wir in dieser Woche den Raben.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Es ist der spannendste Monat des Jahres. Die Bundestagswahl steht an.
Ob Steuern oder Migration, Außenpolitik oder Klima, bei uns geht es nicht nur um Wahlprogramme, sondern wir sprechen mit den Spitzenpolitikern und Politikerinnen über ihre konkreten Visionen.
Wie wollen zum Beispiel Olaf Scholz, Robert Habeck oder Friedrich Merz Deutschland verändern? Was ist die eine entscheidende Maßnahme, die sie sofort umsetzen würden, um unser Land nach vorne zu bringen?
Bei absolute Mehrheit geht es darum, was Politikerinnen und Politiker tun würden, wenn sie keine Kompromisse eingehen müssten. Keine leeren Phrasen, sondern echte Ideen.
Ich bin Viktoria Reichelt.
Und ich bin Jan Schippmann.
Jede Woche Dienstag klären wir, was die da oben mit Deutschland vorhaben.
Überall da, wo es Podcasts gibt. Wir gehen rein.